Ja, immer diese heiße Eisen, Gudrun. Jetzt hast du es endlich mal gesagt. Du brauchst nicht mehr, wir wissen es, ein paar Konservative vielleicht noch, wie du ironisch, sarkastisch gesagt hast. Vielleicht brauchen wir es doch alle. Dieses Thema kommt nicht von uns, von der Gemeindeleitung, von wem auch immer. Es kommt aus der Gemeinde. Wir haben euch wählen lassen. Und wenn ich an den Zukunftstag denke, den wir im November hatten, da war einer unserer größeren Brocken auch der Umgang miteinander. Bingo, Volltreffer, da sind wir heute beim Umgang miteinander. Vom Verurteilen anderer Menschen. Das ist jetzt weniger so ein heißes Eisen, wie der eine denkt so und der andere denkt so, weil da würden wir wahrscheinlich alle relativ schnell sagen, klar, wir sollen einander nicht verurteilen, verdammen. Da nicken wir einfach mal ganz schnell. Und das hat man damals auch getan. In der Zeit der Bibelentstehung. Und trotzdem, wenn wir die Bibeltexte angucken, ob in den Evangelien, bei Paulus und so weiter, dieses Thema kommt ständig. Und es hat seine Bewandtnis darin, dass das einfach was mit unserem Menschsein zu tun hat. Auch danach ging das weiter in der Kirchengeschichte bis heute. Wenn wir heute die Christenheit global angucken, sind wir auch genau hier, mittendrin global. Ein Kampf um den Nächsten, was gerade so abgeht. Und es gibt da so, manchmal habe ich den Eindruck, so ein ungeschriebenes Gesetz. Ich will das mal ein bisschen pointiert ausdrücken. Wenn man Recht hat, dann steht das über dem Liebesgebot. Die Liebe können wir ja gar nicht mehr hören, die Liebe ist so weichgespült. Sobald man Recht hat, da kann man sich dann irgendwie so alles erlauben. Und diese Auswüchse kennen wir seit Hunderten von Jahren. Man trennte sich ständig, denn dann hatten die Recht und dann hatten die Recht und dann und die anderen hatten halt weniger Recht. Und dieses ungeschriebene Gesetz, so ein bisschen Recht haben, trumpft Liebhaben, würde ich mal sagen. Also wenn man so im Kartenspiel mit je denkt, was trumpft wem, welche Farbe ist Trumpf. Übrigens, Herz ist Trumpf, fällt mir gerade ein. Könnte ja eine tiefere Bedeutung haben. Herz ist Trumpf, Herz trumpft, Christus trumpft, die Liebe trumpft. Das wäre eigentlich tiefe Evangeliumsbotschaft. Aber das Da tun wir uns schwer. Und ich möchte an dieser Stelle am Anfang persönlich einfach was sagen. Das fällt auch mir schwer. Wie kann man so denken? Wie du vielleicht denkst und ich das nicht verstehen kann. Vielleicht von der Bibel her nicht, vom Verstand her nicht. Ich mache mir keinen Reim drauf, wie man so denken kann und bin ganz schnell dabei, zu verurteilen. Verurteilen heißt ja nicht, den anderen in der Hölle sehen, sondern es gibt kein Gleichgewicht mehr. Ich habe eine höhere Erkenntnis und der andere hat eine geringere. Ich verstehe die Bibel richtiger, der andere 100% weniger richtig. Sein Problem. Ist nicht meins. Steht ja in der Bibel. Und ich möchte einfach bekennen und das einfach auch mal so sagen, damit kämpfe ich auch. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Das Ungewöhnliche ist, dass wir damit kämpfen. Da sind wir in guter Gesellschaft bei allen Menschen. Da ticken wir alle. Das finden wir ja auch außerhalb von christlichen Kreisen. So wie ich es erkannt habe, so müssen es alle, so sollten es alle tun. Aber ich möchte mich einfach mal so grundsätzlich bei denjenigen von euch entschuldigen, die dieses Gefühl hatten, denen ich das Gefühl mal so vermittelt habe, dein Glaube ist weniger als meiner. Mein Bibelverständnis ist das Richtigere als deines. Ich habe eine geistlichere Beziehung als du oder einen geistlichen Glauben. Manchmal ist man sich dessen ja gar nicht bewusst. Ich bin das nicht so der typische Typ dafür, der ständig den Leuten so irgendwas um die Ohren schlägt. Und trotzdem habe ich den Eindruck, bestimmt bin auch ich hier schuldig geworden. Ich habe heute einen Text ausgesucht, über den könnte man 2 Stunden reden. Der hat auch, glaube ich, 35 oder 25 Verse. Ich will das so in kleinen Schritten tun. Zunächst aber, dass wir sehen, wie viel das in der Bibel im Neuen Testament vorkommt. Zwei Texte, die hier grundsätzlich für viele andere stehen. Oh nee, eine Sache habe ich noch vergessen. Ich habe das mal versucht, auf heute zu übertragen. Vom Be- und Verurteilen andere Menschen, das hört sich so an wie, was weiß ich. Ich habe das mal so ein bisschen anders formuliert. Du bist raus. Wäre vielleicht, wenn man heute eine Bibel schreiben würde, so ein Satz. Du bist raus. Also so wie du denkst, das passt da nicht rein. Du darfst gehen. Dieser Text kommt öfters vor. Ich lese ihn in einer Version, Matthäus 7. Also Jesus, der hier sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und das Spannende ist, was jetzt kommt. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Wenn man das mal ernst nimmt und durchdenkt, ist natürlich immer noch die Frage, ist das ganz genauso gemeint? Also wenn wir uns hier mal versündigen oder verfehlen, sind wir dann auch gleich wirklich abgerutscht bei Gott und für immer und ewig und so? Ich glaube nicht, dass das gemeint ist, aber es ist schon als starke Mahnung formuliert, überlegt, was ihr tut. Beziehungsweise denk mal, so wie du über andere denkst und wie du über sie redest, übertrag das einfach mal, dass Gott dann so mit dir auch umgeht. Und das soll das bewirken. Dir wird nämlich schlecht dabei. Und du denkst, ups, vielleicht sollte ich vorsichtiger sein. Das ist das, was dieser Vers bewirken möchte. Der Vers ist ungefähr ähnlich. Johannes, noch ein bisschen anders. Da sagt Jesus, was zürnt ihr mir, weil ich am Sabbat den ganzen Menschen gesund gemacht habe. Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht, richtet in der Liebe. Denn die Liebe ist das Gesetzeserfüllung, da kommen wir nachher noch hin. Guckt nicht einfach hier, die Schrift, da steht drin, das geht gar nicht, was du tust, Jesus. Dann nimmt man da irgendeine Schriftstelle, dann ist ja alles klar. Kennt ihr mein wirkliches Motiv, fragt Jesus. Kennen wir tatsächlich die Motive der anderen? Da folgt jemand leidenschaftlich Jesus nach und denkt an der einen oder anderen Stelle völlig anders als ich. Aber sein Motiv ist das gleiche. Er liebt Jesus von ganzem Herzen oder sie. Wer bin ich? Das sollen diese Stellen deutlich machen. Schaut tiefer. Fragt mal nach. Rede erst mal. Guck mal, was steckt dahinter? Ist das wirklich diese angebliche Gleichgültigkeit, dass die Bibel keine Bedeutung hat oder was auch immer? Ich überspringe ein paar, sonst wird es zu lang. Kommt also oft vor in verschiedenen theologischen Lagern, auch hier in der Bibel. Die braucht ihr noch nicht lesen, da kommen wir gleich dazu. Das hier ist jetzt die Hauptstelle, da gibt es jetzt viele Folien dazu, wir lesen sie gleich miteinander, aber ich möchte ein paar Hintergründe zu Römer 14 sagen, damit wir diesen Text besser verstehen. Paulus hat hier ein Grundthema und zwar das Thema lautet, wie lässt sich das konkrete Zusammenleben von denen, die gesetzlicher denken, die Schrift hier ein bisschen enger sehen, und denen, die weiterdenken, die freier denken, wie lässt sich das miteinander leben, dass man als Christen von Brüdern und Schwestern Gemeinde sein kann und gemeinsam, und darum geht es Paulus immer, die Liebe Gottes verbreiten kann. Wie geht das? Er erlebt es in Korinth, er erlebt es hier, er erlebt es in vielen Gemeinden, dass die vor einer Spaltung stehen. Wir hatten es ja schon mal im Epheser, da haben wir auch darüber gepredigt, vor 2-3 Jahren war das. Und das ist in Rom nicht anders. Es stehen sich in Rom zwei Gruppen gegenüber. Die einen sagen, wir sind zum Glauben gekommen, Jesus haben wir als Retter entdeckt, aber das heißt doch um Gottes Willen nicht, dass wir das Alte Testament jetzt wegwerfen. Da hat Gott seinen Willen geoffenbart, den werfen wir doch jetzt nicht weg. Natürlich feiern wir noch den Sabbat. Jesus war Jude und hat das auch getan. Natürlich sind uns jüdische Feiertage heilige Tage. Und wenn ihr das einfach wegwerft, dann dann versündigt ihr euch an Gott. Das könnt ihr nicht tun. Und die anderen, die sagen, ihr versündigt euch an Christus, weil ihr nicht versteht, was die Freiheit ist, die Christus gebracht hat. Wir brauchen keine Gesetze mehr. Wir brauchen weder Beschneidung, weder Sabbat, keine jüdischen Feiertage. Das brauchen wir nicht mehr. Ihr kapiert gar nicht, dass Jesus Christus uns davon frei gemacht hat. Und vor diesem Dilemma steht diese Gemeinde. Beide Gruppen sind leidenschaftlich für Jesus und verstehen die Welt der anderen nicht. In diesem Text werden die einen die Schwachen und die anderen die Starken genannt. Man weiß nicht ganz genau, ist das schon wertend oder nicht? Wir nehmen das mal jetzt nicht als wertend, sondern einfach als zwei Parteien. Und Paulus outet sich als Starker. Er sagt, ich bin auch einer. Ich empfinde mich als stark. Ich bin der, der hier gesetzesfreier denkt. Und er kennt ja das Enge. Er war ja selber ein enger Jude. Und trotzdem entwickelt er hier eine Theologie, wo beide auf Augenhöhe bestehen können. Obwohl er von seiner Meinung völlig überzeugt ist. Nochmal zur Verdeutlichung. Die jeweils andere Partei versündigt sich extrem. So empfindet es die jeweils andere. Und so verstehen wir diesen Text jetzt vielleicht besser, wenn wir ihn miteinander lesen. Ihr könnt auch zuhören, ich lese ihn vor, ihr könnt mitlesen und versucht diesen Text einfach mal, der spricht schon sehr viel auch für sich selber, in euch aufzunehmen. Und ich habe versucht, das habe ich mir so angewöhnt, ich versuche, wenn ich über Bibeltexte predige, sie in mich aufzunehmen, zu inhalieren und dabei zu fragen, Gott, was möchtest du mir sagen? Da geht es zunächst mal nicht darum, wie kann man das predigen, was braucht die Gemeinde, sondern was sagt das mir? Und versucht ihr zu fragen, was will denn euch Gott sagen? Das kann unterschiedlich sein. Und ich lese das mal. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's doch im Blick auf den Herrn. Und wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Du aber, was richtest du deinen Bruder, deine Schwester? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Ich weiß und ich bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, für den ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen, nicht Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist noch nicht gut für den, der es isst mit schlechtem Gewissen. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran dein Bruder Anstoß nimmt. Den Glauben, den du hast, habe für dich selbst vor Gott. Wer aber zweifelt und dennoch ist, der ist schon verurteilt, denn es kommt nicht aus Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Ihr erahnt, darüber könnte man jetzt sehr viel sagen. Ich habe ein paar Stichworte rausgenommen und jeweils markiert. Streitet nicht über Meinungen. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Dieses Wort Meinung wird dem nicht ganz gerecht, um was es hier geht. Es geht nicht um eine Meinung. Ach, irgendeine kleine Meinung. Haben wir vorhin vielleicht schon erahnt. Es geht um zutiefst christliche Überzeugungen, die man um fast alles in der Welt retten will. Um sowas geht's. Keine Nebensächlichkeiten. Paulus sagt es hier so vehement, weil er Angst hat, dass der Kernauftrag der Christen verloren geht. Und das sehen wir übrigens in der Kirchengeschichte immer wieder, wo man sich verstreitet, wo Streitthemen das Hauptthema sind, da verliert die Gemeinde natürlich und die Kirche und die Christen ihre Kraft. Das heißt nicht, dass man sich damit nicht auseinandersetzen soll. Die Frage, wie viel Raum und wie lang soll das Zeit in Anspruch nehmen? Beide Lager, beide Überzeugungen, und das sehen wir hier, tun's im Blick auf den Herrn. Aus Treue zu Gott, aus Liebe zu Gott, aus völliger Überzeugung, damit in der Art und Weise Christus zu dienen. Das andere ist für sie Irrlehre, Sünde, unvereinbar mit Gottes Wille. Das ist die Dimension, um die es hier geht. Es ist ein Greuel. Es ist ein Greuel für die Judenchristen hier, zu ertragen, dass das Alte Testament zu großen Teilen über Bord geworfen wird. Dieser Gott, der sich doch dort offenbart hat. Und für die anderen ist es nicht auszuhalten, die Freiheit Gottes nicht zu verstehen. Seid jeweils eurer Meinung gewiss. Das ist schon ein Satz, der die meisten damals wahrscheinlich fast überfordert hat. Auch heute vielleicht. Aber Paulus mutet es dieser Gemeinde zumindest zu. Und dann bündet er das noch, dann entwickelt er das noch, beide danken Gott. Das heißt, im Lobpreis Gottes, so sagt er das dann im Kapitel danach, wo er alles nochmal zusammenfasst auch, im Lobpreis seid ihr vereint in der Hingabe zu Gott. Das ist das, was euch eint. Verachte den nicht, der nicht ist, richte den nicht, der ist. Wer bist denn du? Er benutzt hier ein Bild und das Bild möchte ich uns vor Augen malen. Wer bist denn du, dass du einen fremden Knecht richtest? Hier geht es um die Sklaverei, war damals leider noch normal, auch in den christlichen Haushalten. Und jetzt hat er gesagt, stellt euch vor, nehmt euch mal einen von euch aus der Gemeinde, der hat zwei Sklaven. Sagt jetzt der eine Sklave zum anderen, ey, du musst das Fall so und so machen. Da sagt der andere Sklave, du hast mir nichts zu sagen. Das muss mir schon der Chef sagen. Das ist das Bild. Und Paulus will sagen, wer bist du? Ihr seid Knechte Christi. Das ist nicht deine Aufgabe. Das ist meine. Das ist Gottes Thema. Das ist nicht dein Thema. Und dieses Bild ist ein ganz starkes Bild für die Leute damals präsent. Wir lesen also leicht drüber. Und die Leute haben das verstanden, stimmt. Naja, hören wir mal weiter. Er setzt noch einen drauf. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Du, ich. Ihr werdet alle vor den Richterstuhl Gottes kommen. Er ist der Richter, kein anderer. Und dieses Bild macht deutlich, hier hast du dich zu rechtfertigen. Und glaub mir, damit bist du völlig ausgelastet. Du bist unvollkommen genug, als dass es genug gäbe, hier beschäftigt zu sein. Kommt uns das bekannt vor? Was kümmerst du dich um den Splitter deines Bruders, wenn doch da ein Balke ist? Geht in die gleiche Richtung. Dieses Bild, dass wir alle, und das ist kein Drohbild, wie man das dann später auch verwendet hat, alle kommen in die Hölle und was weiß ich. Hier geht es um dieses Bild. Kümmere dich um dich. Schau auf dich. Und ändere das, was du ändern kannst. Lass dich von der Liebe Gottes verändern. Damit bist du beschäftigt genug. Der Sklave nebendran, dein Bruder, deine Schwester, das ist Gottes Thema. Oh, die Römer merken, das ist ja richtig heißes Eisen. Und dann geht's weiter. Darum lasst uns nicht mehr einander den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereitet. Paulus geht jetzt auf eine ganz andere Ebene. Er verlässt jetzt die Ebene der unterschiedlichen Meinungen und geht auf die Ebene des Umgangs miteinander. Das Kernthema kommt dann auch gleich noch in dem nächsten Vers. Das Kernthema der Gemeinde, sie soll an der Liebe zueinander erkannt werden. Die Liebe zueinander, die eine Macht hat wie nichts anderes. Und jetzt sagt er, richtet euch nicht, legt das mal auf die Seite, sondern guckt, dass ihr dem anderen keinen Anstoß gebt. Wie war das damals? Damals war das tatsächlich so, die Liberaleren, würde man heute vielleicht sagen, die nicht so eng waren, die waren in der Mehrheit. Und die hat, so wie die Gudrun das vorhin so gesagt hat, so ein paar Fromme hier noch, so ein paar Enge. Denen müssen wir es auch noch beibringen. Und Paulus sagt, ihr habt zwar recht, er sagt ja, ich bin ja eurer Meinung, rein und unrein gibt es gar nicht mehr. Aber er sagt gerade hier dann auch zu den Starken, er sagt dann auch was zu den Schwachen, er sagt zu den Starken, wenn ihr jetzt aber lieblos euch über den Glauben der Engeren stellt, in dem Moment macht ihr genau das, was ihr nicht machen wollt. Ihr brecht das ganze Gesetz. Warum? Denn das Gesetz Christi ist in der Liebe zueinander erfüllt. Des Gesetzes Erfüllung ist die Liebe. Heißt es ein Kapitel vorher. Also er kommt auf eine andere Ebene und sagt, die Sünde liegt ganz woanders. Wie ihr übereinander denkt, wie ihr miteinander umgeht. Nochmal, er sagt nicht, ihr müsst gleich denken. Er sagt ja, jeder sei seiner Meinung gewiss. Darum geht es gar nicht. Man kann auch dem anderen die Meinung sagen. Die Frage ist, wie? Lese ich dem die Leviten und sage mal was biblisch ist oder wie man das macht als freidenkender Christ? Gebt dem anderen keinen Einfluss. Damals hieß das ganz konkret, die Starken, die sind so herumstolziert. Dann war da jemand, der kein Fleisch gegessen hat, weil das könnte ja unrein sein. Der andere sagt, hey, weißt du, ich kann das. Solltest du vorher auch noch lernen. Und dann haben die sich getroffen, gab es Essen. Der eine isst ganz genüsslich sein Fleisch. Oh, die anderen sehen es. Er denkt, jawohl, ich habe die Freiheit und die anderen sollen es sehen. Paulus sagt, nee, hier wirst du lieblos und brichst damit eigentlich das Gesetz. Und umgekehrt bei den Schwachen, die dann sagen, hey, also das geht gar nicht, du bist raus. Wenn du so frei denkst, das geht gar nicht, raus, du hast hier keinen Platz. Und Paulus sagt, halte an deiner Meinung fest, aber erwarte sie nicht von allen anderen. Daran haben eigentlich beide Parteien zu knabbern. Und das haben wir heute auch. Wir erwarten das, was wir mal erkannt haben. Und ich verstehe das ja auch, was wir mal erkannt haben, erwarten wir von den anderen, weil das ist doch Erkenntnis, die hat mir Gott geschenkt und ich habe sie in der Bibel entdeckt. Aber Paulus geht hier auf die andere Ebene und sagt, werdet einander nicht zum Richter. Gebt keinen Anstoß. Ihr seid so frei, also ihr Starken seid so frei, dass ihr euch erniedrigen könnt. Ja, kommt uns das bekannt vor? Einen, den anderen höher achten, erniedrigen, so wie Christus. Und auf der Ebene mit dem anderen begegnen und nicht seine Freiheit herausstellen und umgekehrt genauso. Und wir merken, da verlangt Paulus ihnen ganz viel ab. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Kernsatz dieses Textes. Handeln nach der Liebe. Kurz dazu noch, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen das Zentrale, wie er das ausführt, aber da will ich jetzt nicht noch, das wird dann einfach zu lang, aber er führt es dann aus, was ist diese Liebe? Er sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen, nicht Trinken, nicht Meinung A, nicht Meinung B, nicht Meinung C, sondern wie ihr miteinander umgeht, die Früchte des Geistes, Frieden, Freude, Gerechtigkeit, da geht es um gutes Leben miteinander. Wer darin Christus dient, der ist wohlgefällig. Das ist hier das Zentrale. Und wenn ihr hier die Speise und eure Meinungen so zum Zentralen macht, damit zerstört ihr das eigentliche Werk Gottes. Und das war ein Riesenvorwurf für die Leute damals. Wir zerstören Gottes Werk, wenn wir so miteinander umgehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich das alle haben sagen lassen. Austritte gab es schon immer, auch damals. Allerdings haben wir heute viel mehr Alternativen. Wir haben ja so viele Gemeinden, gell, dann geht man dahin, wo es einem halt quält. Haben wir es ein bisschen einfacher und es hat auch seine Stärken, war damals nicht ganz so leicht. Zerstört nicht um der Speise willen. Und jetzt kommt die letzte Geschichte in diesem Text. Er setzt nochmal einen drauf. Paulus sagt, und auch das ist schwer vielleicht für unsere Ohren zu hören, für manche vielleicht schon, Sünde entscheidet sich hier an deinem Gewissen. Einer, der frei denkt, muss nicht jemanden überzeugen, dass der auch frei denken muss. Wenn der oder die ein schlechtes Gewissen hat, dann braucht die nicht oder soll die nicht das tun müssen, weil es jetzt die anderen tun. Jemand, der es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, in einer Gemeinde zu sitzen, ohne ein Kopftuch zu tragen. Es gibt Menschen, die können, das ist vielleicht ein unverfängliches Beispiel, weil betrifft uns nicht mehr, aber manche können das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren. Die brauchen eine Kopfbedeckung, weil sie das im Neuen Testament so lesen. Dann machen die das und dann sollen die das machen dürfen. Und da werden nicht alle sagen müssen, du musst es aber weg. Wenn das ein, solange die Person nicht sagt, du musst es aber auch machen, weil sonst bist du kein Christ, dann vergeht man sich wieder am Gesetz. Übertragt es mal auf unsere Themen. Was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde. Jemand, der es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, Punkt, 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 den musst du und den muss ich nicht dazu drängen. Wir tauschen uns aus, wir ringen um den Willen Gottes, aber wir haben hier Freiheit. Ein Individualismus, der für damalige Verhältnisse schon wahnsinnig revolutionär war. Das Ganze soll uns demütig machen. Was heißt das für uns heute? Ne, das ist die letzte Folie. Was heißt das für uns heute? Was ist denn dann die Grenze? Gibt es denn keine Grenze mehr? Jetzt kommt jemand auf mich zu und sagt, du weißt du, ich finde, also meine Kinder mal so richtig verprügeln, das ist für mich kein Problem. Und dann kriege ich mit, dass jemand seine Kinder so verprügelt, dass ich weiß, ich müsste das im Jugendamt melden. Ist das jetzt seine Freiheit? Paulus würde sagen, nein, hier gibt es die Grenze der Liebe. Das hat weder was mit Frieden, mit Gerechtigkeit, mit Freude im Heiligen Geist, noch mit Menschenverstand zu tun. Nein, selbst wenn es aus der Bibel, man hat sie dann auch die Bibel herangezogen, hier mit der Rute, die Kinder und Frau ist untertan, da hat man die Sachen ja immer so. Nein, das wird in der christlichen Gemeinde, da gibt es Grenzen, nicht gedeckt. Wenn jemand sich mit Kindern einlässt, nein, da gibt es die Grenze, das wird nicht gedeckt. So weit geht das natürlich nicht. Das sind ja immer dann die Beispiele, jemand, der jemand umbringt, ja. Das ist die Grenze, aber nicht, wo man unterschiedlicher Meinung denken kann. Meinungsfreiheit hat natürlich eine Grenze. Paulus sagt ein paar Verse vorher, in 13, Vers 8, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Das ist die einzige Schuld, die ihr habt. Und was heißt es dann? Denn wer den anderen liebt, wie geht's weiter? Der und die hat das Gesetz erfüllt. Amen.